Remastier an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Mach sie an, die Bluetooth-Box. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig am Mittwoch. Mir zugeschaltet in einem weißen Kittel, genau wie ich heute, einen weißen Kittel tragend, mein lieber, lieber Freund und langjähriger Kollege Olli Schulz. Hallo, mein Lieber. Ja.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, mir zugeschaltet, mein langer, lieber Kollege. Wir sehen beide aus, als wenn wir in einer Entzugsklinik arbeiten. Und wenn da die Betreuer, zugeschaltet Jan Böhmermann, der... Den kennt ihr alle aus dem Fernsehen. Der große Fernsehstar ist mir gegenüber.
Halt's Maul, hier ist Nummer 1 Artist. Der Nummer 1 Artist.
Ja, das interessiert doch keinen. Deine kann doch jeder heute. Weißt du was? Das ist nämlich hier der Satiriker Nummer 1 heute an meiner Seite wieder. Das ist die einzige Möglichkeit, wo man ein bisschen mehr aus Jan Böhmermann rauskriegt, als diese typischen Facetten, die er beim Fernsehen immer eigentlich abfeuert. Joko Klaas, Jan Böhmermann, für mich drei Leute, die unnahbar sind im deutschen Fernsehen.
Halt's Maul, du kleine Hundesohn.
Was ist das? Die, sag ich mal, über die ganzen Jahre hinweg, durch diese ganze Präsenz, sage ich mal auch so, das ist so, wenn man irgendwann eine Fernsehgestalt ist, dass man nur noch diese Rolle abfeuern kann. Ich frage dich hier direkt heute am Mittwoch, gleich subversiv, ich fange gleich an, gibt es überhaupt noch einen echten Jan Böhmermann? Gibt es da noch einen menschlichen Kern drin? Ja. Oder gibt es da nur noch so einen Missionar, der versucht, die Leute, E-Autos und so, eine bessere Welt also, zu dringen?
Jetzt nehme ich diesen ungefragt mir entgegengeworfenen Ball und schmetter den mal ordentlich zurück. Ja, man hatte die Möglichkeit, am vergangenen Samstagabend im Gorki-Theater in Berlin den echten Jan Böhmermann kennenzulernen. Und an diesem Abend habe ich sehr oft an dich gedacht, lieber Olli Schulz.
Warum?
Melly Kiak hat mich eingeladen. Das ist, guck mal, die erste Geschichte, direkt eine persönliche. Melly Kiak hat mich eingeladen für ihren großen, regelmäßig wiederkehrenden Abend. Melly Kiak hat Kunst. Da lädt sie immer Gäste ein und dann wird gequatscht und es werden passieren tolle Sachen auf der Bühne. Und ich wusste gar nicht genau, was passiert. Ich wusste nur, es wird gut, weil Melly Kiak einlädt. Und das ist eigentlich immer gut, wenn die einlädt. Und weißt du, was mir an diesem Abend dann passiert ist?
Nein.
Es gibt eine Sache, die ich wirklich hasse, das sind Überraschungen. Und es war ein Abend voller Überraschungen. Millie hat sich nämlich richtig Mühe gegeben und hat mir, wir haben über Kunst geredet, über zum Beispiel Songtexte und Lyrik. Und dann hat sie aus mir rausgequetscht, meine große Verehrung, die ich ja öfter auch im Podcast schon in deiner Anwesenheit und mit deiner Unterstützung breitgetreten habe, von Nils Frevert, den ich ganz toll, habe ich am Tag noch, bin ich irgendwie im KDW gewesen, weil ich da auch lange nicht mehr war. Auch eine ganz andere Geschichte, erzähle ich gleich noch. Sidequest. Habe ich auf jeden Fall Nils Frevert gelobt auf der Bühne und auf einmal kommt Nils Frevert auf die Bühne, den hat sie einfach eingeladen.
Nils Frevert auf die Bühne.
Und hat einen Song gespielt. Ich bin kaputt gebrochen, weil mir das so unangenehm war, dass ich ihn so 5 Minuten lang aus mir heraus gelobt habe, mich gefreut habe, wie toll das ist. Und dann stand er da und ich soll dich schön grüßen.
Dankeschön, Dankeschön. Nils auch einer, der wollte ich nämlich auch im Zusammenhang in dieser ganzen Geschichte, als wir die Aufarbeitung der Hamburger Schule, dieser große Diskurs, der da stattgefunden hat in der Öffentlichkeit, die richtig geilen Leute wurden nämlich gar nicht erwähnt. Die sich nie in den Vordergrund drücken, die seit vielen Jahren Qualität abliefern und manche auch schon gestorben sind, wie Christoph Schreuf oder auch Leute wie Tobias Levin, der wahnsinnig viele tolle Sachen gemacht hat oder auch Nils Frevert, der nie zur Hamburger Schule eigentlich dazugehörte, aber einfach ein Hamburger Musiker ist, der seit über 25 Jahren, seit 30 Jahren jetzt, das mag man gar nicht sagen, mit Nationalgalerie am Anfang, einfach Qualität abliefert, der sich nicht in den Vordergrund drängelt und der bei so einem Diskurs auch nie teilgenommen hätte. Genau wie Tobi Levin oder Christoph Schreufen, sage ich jetzt einfach mal. So Leute, die wahrscheinlich jetzt mit dem Kopf geschüttelt haben, als sie es alles verfolgt haben. Ja. Und da gibt's auch genau solche weiblichen Personen, die dir wichtig waren in dieser Zeit. Es ist halt immer so, die, die am extrovertiertesten sind, und wir können ihm eine Schuld dafür geben, deswegen ist man ja Showmensch geworden, sind auch oft bei solchen Diskursen ganz weit vorne dabei.
Es war auf jeden Fall ein ganz rührender Moment, als auf einmal dann das Licht anging und Nils Frewe mit der Gitarre auf die Bühne.
Gespielt?
Er hat Pseudopoesie gespielt, den Titelsong von seinem letzten Album von letztem Jahr. Und ich war ganz gerührt, konnte natürlich jede Zeile mitsingen, und das war ein ganz toller Abend. Es hat echt Spaß gemacht. Und
hast du denn genau gemacht?
Ich war einfach eingeladen als Quatschegast. Also wir haben einfach gequatscht über das Verständnis von Kunst, und es war so eine Mischung aus Herausforderung und irgendwie nicht Herausforderung, einfach ein freundlicher Abend.
Aber warum denn Kunst? Hätten die nicht mal ein Thema nehmen sollen, was mehr für dich, sag ich mal, zugänglich ist? Das ist jetzt gar nicht so böse gemeint. Warum Kunst? Was hast du denn mit Kunst zu tun?
Ich würde mich an deiner Stelle fragen, warum du noch nicht eingeladen wurdest, wenn da dein Verständnis größer ist.
Weil ich ein schwieriger Typ bin wahrscheinlich, aber ich frage, was malst du oder machst du irgendwas, bist du kreativ?
Naja, also
ja, ehrlich, was machst du? Hast du irgendwie eine Ausstellung, eine Kurelle?
Mit Kunst habe ich im Grunde genommen gar nichts zu tun. Mein Steckenpferd ist Wirtschaft und da besonders die Elektromobilität. Aber die Frage kann ich dir gar nicht beantworten. Dafür ist der Podcast vielleicht die falsche Plattform.
Kommt da bald so was Jonathan Mese-mäßiges von dir auch, dass du dir eine Galerie holst und so einen Vogel auf die Schulter und dann nicht filmen lässt, so ein ganz intimes Porträt von dir als Künstler?
Das möchte ich nicht ausschließen, möchte es aber auch jetzt nicht offen ankündigen. Aber es ist alles möglich. Es ist immer alles möglich. Das ist mein erster Schritt in die Kunst hinein, erstmal zu behaupten, dass alles immer möglich ist. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend, und Max Czollek war noch da, und es gab dann irgendwie Lyrik, und es waren auch andere Leute schon da. Es war irgendwie Dirk von Lotso hatte schon einen Abend da mit ihr, und die Korrektivbande und so ein paar andere Leute, die auch im weitesten sind. Was verstehst du denn unter Kunst, wenn du das jetzt quasi ausschließt, dass das, was wir machen, Kunst ist? Was ist denn das sonst?
Das weiß ich nicht.
Also was machst du denn? Nicht, also du machst Musik ist Kunst, das ist ja einfach, ist ja klar. Aber was ist denn Podcast?
Naja, Musik ist, ganz ehrlich, Musik ist Kunst und aber auch eine Menge Handwerk. Ne? Es ist jetzt auch völlig Blödsinn zu behaupten, wenn du seit 20 Jahren Song schreibst, dass du immer nur Künstler bist, sondern du hast gelernt, wie du die Akkorde benutzt, du hast gelernt, wie man Text ist. Und es ist auch irgendwie, ich finde diesen Ausdruck bei allen Sachen, Kunst wird echt inzwischen so...
Überhaupt nicht. Nein, Kunst traut sich keiner ran. Also keiner behauptet von sich selber gerne Künstler zu sein. Das ist ja der Reiz daran, also zu versuchen zu erklären oder versuchen für sich selber herauszufinden, warum das, was man macht, Kunst ist. Würdest du sagen, dass du quasi die Kunst, die du machst, aus der Persönlichkeit heraus schöpfst, oder glaubst du, dass deine Persönlichkeit eine Maschine erschaffen hat, die Kunst produziert? Wichtige Frage.
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Maschine ist, aber schon aus der Erfahrung heraus, wie bei jedem anderen Job, den du machst, lernst du über Jahre darin besser zu werden. Und es ist auch sehr viel Handwerk. Das sehe ich auch bei Malerei so. Ich habe mir neulich diese Daniel Richter-Doku mal angeguckt, wo der sich so selbst inszeniert. Der hört sich ja auch, der müsste auch einen Podcast machen, so gern wie der sich reden hört, Daniel Richter. Ne?
Wenn ich mich gerne reden hören würde, dann würde ich den Podcast hinterher hören, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Sehr richtig. Aber dann sitzt er da in seinem Atelier mit so einem Vogel wir haben ja den Vogel, hast du ja auch echt 2 Wochen vor den Aufnahmen noch geholt, damit du irgendwie irgendwas Extravagantes vorzuweisen hast. Weil ab und zu bist du einfach nur da drin mit deinem Pinsel und deinen verschiedenen Sachen und malst da was. Und natürlich ist auch alles irgendwie Kunst, aber irgendwie ist natürlich auch alles irgendwie Handwerk, und natürlich ist irgendwann auch da, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist richtige Kunst, dann würde ich jetzt eine lange Abhandlung hier halten, die wahrscheinlich keinen,
Der Reiz, also der Abend hieß Melikiak, nicht macht Kunst, sondern hat Kunst. Und ich würde das genauso, das ist das richtige Verb dafür. Also es geht nicht um machen, es geht um haben, weil es fast sowas ist wie eine Krankheit. Und wenn du, also ich würde sagen, auch tut mir leid, alle Leute, die sich selber für größere Künstler halten und wenn man jetzt Künstler auf Podeste hebt, dann trifft das natürlich nicht zu. Aber aus sich heraus Dinge machen, die man einfach machen muss, ist die Urdefinition von Kunst. Und tut mir leid, es ist leider so. Wir machen leider beide Kunst, Olli. Tut mir leid.
Und du musst diesen Podcast machen, weil du getrieben bist oder weil wir einen Vertrag haben?
Ehrlich gesagt, wie hat denn das angefangen? Darauf würde ich immer gucken. Also das
am Anfang wollten wir die Welt abfackeln und waren gegen alle. Wir waren gegen das System, Jan. Wir waren beide zwei Typen, die sowohl gegen links als gegen rechts, wir haben gegen alle Seiten getreten. Jetzt schau dir an, wo wir sind. Wir sind hier, verkaufen E-Autos an Leute. Ja, ist so. Erzählen, wie gut es uns geht. Ich erzähle davon, dass ich mal kurz zu den Scorpions geflogen bin. Und wir feiern uns hier ganz schön ab. Ich habe ganz schön viel unangenehme Nachrichten bekommen zu unseren letzten Ausgaben.
Ja, habe ich auch. Aber auch Sachen, wo ich ins Grübeln gekommen bin. Das geht mir
zum
auch
zum Beispiel so. über dieses, dass du dich so über dieses, ich mag diese Werbefirma da auch nicht, aber
das mir haben
mehrere Leute geschrieben mit diesem Auto, mit dem Trikot, meine ich, mit dem Deutschland-Trikot, was da angeboten wird von Tag 24, nicht Tag 24, was ist das nochmal?
Immobilien-Scout 24.
Nee, aber du weißt, was ich meine. Ja. Haben mir mehrere Leute geschrieben, ja, es ist vielleicht für viele Familien die einzige Möglichkeit, so ein Trikot zu kriegen, weil sowas arschteuer ist, ja, und viele Kinder sowas haben wollen und du das dann einfach deinen Kindern oder so schenken willst und das nicht immer was damit zu tun hast, dass du dir irgendwie so einen Vertrag aufbinden willst, sondern weil es einfach sicher sehr viele Leute gibt, die einfach sozial schwach sind und nicht die Möglichkeit haben und da vielleicht die Möglichkeit haben, auch wenn sie da wahrscheinlich ihre Adresse eingeben und alles, dieses Trikot zu organisieren. Also vielleicht sind wir echt ein bisschen arrogant hochnäsig geworden und vielleicht, ich muss auch mit diesen E-Autos nochmal da echt ein bisschen gegenfeuern, Jan. Sorry, dass
wenn du über Elektroautos reden
möchtest. Mach dein scheiß E-Auto-Intro an, komm.
Fest und flauschig präsentiert.
Audi Bar elektrisch. Audi Bar, es ist so geil.
Ladesäule, AC/DC, Kilowatt.
Es ist so geil.
Starkstrom.
Es ist so geil.
Es ist so geil.
Elektro-Umschau. Die elektrische Show.
Mit Jan
und
Olli. Es ist so geil.
Ja. Habe ich okay, auch viele böse Nachrichten zu bekommen. Fang du mal an mit deinen.
Ich fange mal an. Ja. Ne? Erstens, wenn du wirklich so geil bist auf dein E-Auto, warum machst du nicht mehr stark dafür, dass es irgendwie mal ein Kombi gibt? Es gibt kaum Kombis. Und warum sind SUVs inzwischen E-Autos geworden? SUV ist der Lüsse, ist erstmal, bringt nichts, sind wahnsinnig groß, haben kaum Stauraum. Es werden aber SUVs, E-SUVs hergestellt, anstatt ein paar Kombis mal zu machen, weil Familien brauchen Kombis. Schau mich an, ich brauche ein Kombi. Warum ich noch kein E-Auto habe, es gibt kein Kombi. Es gibt keinen vernünftigen Wagen gerade.
Du hast völlig recht.
Und da muss was gemacht werden. Und ich finde, dass du, wenn du jetzt schon dabei bist, dich gerade in diese Lobby reinzuzecken, in diese E-Auto-Lobby, dass du auch mal Druck machen kannst für den kleinen Mann. Wo bleibt der Kombi? Ganz ehrlich.
Die Erklärung, die ich mir mal zurechtgelegt habe, auch das war mein großes Problem, das war ein Hindernis, warum ich das jahrelang nicht gemacht habe. Es fehlten die Autos. Ich wollte kein Auto haben, was aussieht wie ein Elektroauto, sondern ein ganz normales Auto, wo man hinten Bierkisten reintun kann oder einen Buggy oder irgendwie mal umklappen kann, wenn man zu Ikea fährt und sowas. Das gab es alles nicht. Und dann habe ich mich für einen Kompromiss irgendwann entschieden. Ein Riesenproblem ist, dass Leute, die quasi sich für neue Autos interessieren, vor allen Dingen Leute sind, die gerade mehr Geld haben und die sich dann eben für höherpreisige Autos interessieren, entsprechend die Automobilfirmen auch anfangen, erst diese Autos herzustellen. Dass sowas wie massenkompatible Elektroautos hergestellt werden, das ist erst zu erwarten ab nächstem Jahr, vielleicht übernächstem Jahr, wenn dann wirklich die billigeren, die günstigeren Massenmodelle kommen. Das ist alles noch nicht so weit. Und die Designansätze, was jetzt werden progressive Kräfte in den Autofirmen rangesetzt und die haben irgendwelche Designideen, die denken Dinge neu, was ja auch wichtig ist bei einer neuen Technologie oder bei einer Technologie, die jetzt neu zum Mainstream wird, dass da ein paar neue Ideen rein müssen. Entsprechend sind es wahnsinnige Avantgarde-progressive Autos für Leute, die eine Menge Kohle haben. Ich kann das total nachvollziehen und es ist ganz ganz in meinem Sinne, dass das vernünftige Autos gibt. Ich habe ganz viele böse Nachrichten bekommen von einem Twitter-User, der, wie heißt der, weiß ich gar nicht, wie er heißt, aber er hat in seinem Profil stehen 15,3 kWh auf 100 Kilometern, also ein absoluter Elektroauto, ein Elektroauto-Freak und er hat Folgendes geschrieben. Jetzt führt Jan Böhmermann bei Fest und Flauschig eine neue Rubrik Elektroauto ein. Zuerst habe ich mich gefreut, dann nicht mehr. Er tut nämlich so, als kenne er sich wahnsinnig toll aus und verzapft pausenlos Quatsch. Also jetzt kommt, ich habe nämlich ganz viele technische Fehler gemacht. Akkukapazität misst sich in Kilowattstunden und nicht in Kilowatt. Ich habe das wusste ich natürlich, ich habe es nur kürzer gesagt, weil ich gedacht habe, das ist auch okay, aber es ist was völlig anderes natürlich. An den meisten Rasthöfen gibt es gar kein AC. Das stimmt nicht. An allen Rasthöfen gibt es immer AC. Zumindest an diesen geförderten Säulen, da gibt es immer AC, die aber auch eine DC-Buchse haben. Und ob dein Auto 350 kW laden kann, hängt vor allem auch vom Auto ab. Ja. Die meisten gelobten China-Autos können das noch gar nicht, aber der IONIQ 5 ist okay, ein südkoreanisches Auto, kann das natürlich. Und nein, man bezahlt nicht für Kilowatt, man bezahlt für Kilowattstunden. Und dann schreibt er schwer erträglich noch darunter. Man muss aber dazu sagen, das sagt er dann einschränkend, er ist auch oder sie ist auch Ingenieur von Beruf. Sorry. Wir tasten uns an das Thema ran, auch ich taste mich da langsam ran, wie alle anderen und lege meine Naivität und meine Dummheit offen, damit andere Leute sich nicht schlecht fühlen, wenn sie genauso dumm sind. Das ist der strategische Gedanke dahinter.
Alles klar. Aber dann haben wir ja diese Rubrik für heute dann wieder abgeschafft. Dann kannst du den Abbinder ja damit abspielen.
Moment, ich hab noch jemanden aus der Elektroautoindustrie, der noch was sagen möchte.
Hallo Leute, hier ist der Peewee von Rage und ihr hört was ganz Feines, nämlich
Elektroautos am Mittwoch
mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Fest und flauschig präsentiert.
Taubig war elektrisch.
Es ist so geil.
Ladesäule, AC/DC, Kilowatt.
Es ist so geil.
Schadstrom, Strom, Tank, nur Ladeleck.
Es ist so geil.
Elektro-Umschau. Die elektrische Show.
Es laufen wahnsinnig viele Sachen auf.
Also im Auftrag von Deichkind wurde das produziert, haben Philipp und Porky nämlich gemacht, dieses kleine.
Die haben da gar keine Zeit für. Hast du das Video von denen jetzt schon gesehen?
Wirklich? Ja, das Video habe ich gesehen. Erinnert mich ein bisschen an Daft Punk, aber ich finde es geil. Es ist geil, aggro und
krank
und so. Finde ich richtig super. Jan, wenn wir schon dabei sind, dann drücke ich hier auch mal kurz auf den Knopf. Jetzt kommt nämlich noch eine Rubrik
von mir. Was ist denn heute los hier?
Die dich aber auch interessieren wird.
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das gleiche?
Halt die Schnauze.
Ja. Halten mal alle die Schnauze. Ich habe eine ganz tolle Nachricht bekommen von Marie, die auf dich und die Zauberei nochmal zurückzuführen ist. Lieber Olli, hier schreibt dir Marie aus Berlin-Neukölln. Jan hatte in der letzten Sendung oder in der vorletzten Sendung über Zauberei gesprochen und dass er schon mal in Hamburg in einem Zauberei-Fachgeschäft war. Das ist richtig,
ja? Das stimmt, ist korrekt.
Ich möchte euch deshalb auf die wirklich spannende 140-jährige Zaubereigeschichte hinweisen, die hinter diesem Geschäft und auch hinter dem Berliner Geschäft Zauberkönig in Berlin-Neukölln, dem Schwesterladen des Hamburger Fachgeschäfts, steckt. Das ist wirklich interessant. 1884 wurde der Laden von dem jüdischen Kaufmann Josef Leichtmann und seiner Frau Leonia gegründet. Ihre vier Töchter waren alle Magierinnen und haben jeweils ein Geschäft in Deutschland übernommen oder eröffnet. In Hamburg, wo Jan war, in Köln, in München und in Berlin.
Genau.
Die älteste Tochter Charlotte und ihr Mann haben den Berliner Zauberkönig übernommen, damals noch in der Friedrichstraße, aber wurden leider 1938 von den Nazis enteignet. Auch sie hatten drei Zaubereitöchter. Charlotte, ihr Mann und ihre Tochter Meta haben den Holocaust leider nicht überlebt. Die anderen zwei Töchter sind in die USA geflüchtet und Tochter Hilda wurde eine berühmte Zauberin unter dem Namen Hildine, the trickiest hand in magic. Dazu hat sie mir ein Foto dazu, das könnt ihr nachgoogeln, da könnt ihr nochmal ein altes Plakat
finden. Nein, das ist ja geil.
Das ist wirklich interessant. Den Laden führte die junge deutsche Zauberei-Auszubildende Regina bis zu ihrem Tod weiter, trotz DDR-Enteignung und Umsiedlung nach Neukölln. Dies sind nur ein paar Details aus dieser 140-jährigen, wie ich finde, sehr spannenden Geschichte dieses tollen Ladens, der immer noch ein Zuhause für viele ZauberInnen aus Berlin und der ganzen Welt ist. Er wird immer noch von zwei starken, tollen Frauen und Müttern geführt, Karin und Kirsi. Im Laden gibt es von professionellen Zauber-Equipment über Quatschartikel wie falsche Scheiße in verschiedenen Formen. Das finde ich schon mal sehr gut. Am beliebtesten ist die große Brezel. Bis hin zu tollen Kostümen, zum Laien. Alles, was das bunte Herz begehrt. Es gibt ein kleines Theater mit 35 Sitzplätzen und tollen Shows. Wie so viele kleine Fachgeschäfte ist auch der Zauberkönig in der modernen Welt am Rande der Existenz. Es wäre eine große Hilfe, wenn ihr den Leuten vom Zauberkönig erzählt, damit wir noch weitere 140 Jahre Magie und Spaß verbreiten können. Dann schreibt sie noch, ich selber moderiere ab und zu in der Zauberei, in dem kleinen Varieté im Zauberkönig und bin als Clownin und Zauberin buchbar. Bei Insta findet ihr mich unter dem Namen Mary Love Magic in einem Wort. Also @MaryLoveMagic und Wahnsinnig spannende Geschichte.
Eine ganz tolle Dank. Geschichte. Dass es in Köln einen Zauberkönig gibt, das war mir bislang völlig unbekannt. Ich werde als nächstes...
Neukölln, ne?
Das ist Neukölln. Ich weiß, aber sie hat auch gesagt, es gibt in jeder großen Stadt, dass es in Köln einen Zauberkönig noch gibt. Das war mir nicht klar, aber das ist ja...
Das weiß ich nicht genau, ob es den noch in Köln
gibt. Ich werde das nachrecherchieren. Ja. Also auf jeden Fall besucht den Zauberkönig, kauft euch Zaubertricks. Wenn ich im Ausland bin, in London oder in New York oder in Paris, da gibt es alles Städte mit Zauberläden, sind es oft Läden, die ich ansteuere und wo ich Stunden drin stehen kann. Ganz anders als im Modeläden, weil die teilweise ganz tolle Tricks haben von irgendwelchen Firmen, selbst wenn die aus Asien sind, die ich noch nirgendwo gesehen habe. Und ich kaufe mir ab und zu mal so den ein oder anderen Zaubertrick, um
ich
dann,
bei, das auch super.
Bei irgendwelchen Geburtstagsfeiern Leute zu verzaubern. So, was? Wo gehst du denn jetzt hin, Olli? Hast du einen Zaubertrick da? Zeigst du mir einen? Das gibt's ja nicht. Vielen lieben Dank, liebe Marie, für diese tolle Nachricht. Da freue ich mich ja total, dass es das noch gibt. Den Zauberkönig in Hamburg habe ich gerade jetzt zum allerersten Mal seit 25 Jahren wieder im Kopf gehabt und daran gedacht, das war nämlich der Zauberkönig, wo ich damals hingefahren bin.
Nimm mich mal ganz kurz auf, wir machen einen Zaubertrick.
Olli.
Okay. Ich habe noch ein paar für dich über, Jan. Okay, die Vorführung war jetzt so mittel.
Okay, also Olli hat sich gerade übergeben und es kam eine endlose Papierspule aus seinem
Die habe ich jetzt für dich geopfert. Ich habe nur noch 4 Stück davon.
Hast du die auch im Zauberladen gekauft?
Auch im Zauberladen natürlich gekauft. Und vor vielen Jahren war ich mal in San Francisco und da gibt es am Pier auch einen. Weißt du mal, in San Francisco?
Noch nie so richtig, nur im Flughafen.
Da gibt es am Pier am Hafen einen Zauberladen, wo du reingehen kannst und da sind so 3-4 ZauberInnen und die zeigen dir die verschiedensten Sachen und zaubern darum. Und ich bin wie ein kleiner Junge da stehen geblieben und habe da, glaube ich, 2 Stunden und habe dann auch wirklich unnötig viel Geld für Zauberartikel ausgegeben, um die dann vor meiner Tochter dann vorzuführen. Die war damals aber noch so klein, dass sie es kaum gerafft hat, dass sie Tricks war. Ich habe zu früh das Pulver verballert. Lieben Dank nochmal für diese Mail. Das war
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber
ja,
ich supporte
dich. Ist das Gleiche.
Halt die Schnauze. Zauberkönig, das ist ja toll. Was für ein schöner Gedanke, dass du zu früh angefangen hast mit dem Zaubern und deswegen alle deine Nachkommen keinen Bock auf Zaubern haben, weil du das Pulver zu früh verschossen hast.
Ich habe das zu früh verpulvert alles, tatsächlich. Die ganzen Tricks. Und auch den habe ich jetzt nicht gut vorgeführt, weil ich habe zu wenig Möglichkeiten.
Das Publikum, kannst du das nicht auf die Bühne holen, wenn du auf Tour bist, dass du so am Ende nochmal so eine 15-minütige Zugabe mit Zaubertricks dranhängst?
Ich glaube, ich habe es einmal gemacht und habe es da auch schon. Alle meinten dann, du musst den Kopf weiter runterhalten, weil sonst sieht man diese Rolle. Ich habe das einfach nicht. Man müsste das zu Hause besser üben. Ich glaube auch nicht, dass ich der geborene Zauberer bin. Jan, ich würde gerne noch einen Song auf die Fidi und Bumsi-Liste heute packen.
Total gerne. Darf ich? Ja? Mach das mal kurz, weil ich habe 2 Sätze aufgeschrieben, die würde ich einfach nur kurz in den Raum droppen. Ich weiß nicht, ob sich daraus was entspinnt oder ob die einfach versanden. Aber mach erstmal den Song.
Nee, mach erstmal den Song. Ich möchte euch, ich wurde jetzt mehrmals im Rahmen meiner Metal-Leidenschaft auch gefragt, was denn mein Lieblingsgitarrensolo ist. Und da kann ich jetzt mal ganz kurz sagen, das ist kein Heavy-Metal-Solo, sondern mein absolutes Lieblingsgitarrensolo ist von der Band Funkadelic. Funkadelic ist eine Funk-Band aus den 70er Jahren, gegründet von George Clinton, Bootsy Collins hat da gespielt, Parliament of Funk hießen sie danach, glaube ich. Und die dritte Platte, Maggot Brain, also Madengehirn, von Funkadelic, ein sensationell modernes Cover, könnt ihr euch gerne mal angucken, fängt mit einem 10-minütigen Instrumental an und das ist ein Gitarrensolo und es ist nicht irgendein Gitarrensolo, ich hab's mir gestern war so ein schöner Sommer, so, kennt ihr diese Nachmittags-Sommermelancholie, es ist total still, du legst einen Song an und er trifft dich total. Der Song heißt Maggot Brain, ist der Titeltrack und George Clinton hat damals in den 70ern, 1971 wurde diese Platte, glaube ich, aufgenommen, extrem viel LSD genommen. Der Gitarrist der Band war Eddie Hazel und sie haben eine Session gehabt und George Clinton hat gesagt, ich habe ein kleines Instrumental vorbereitet und ich möchte, dass du ein Solo dazu spielst und ich möchte, dass du das Solo so spielst, als hättest du vor zwei Minuten erfahren, dass deine Mutter gestorben ist. Eddie Hazel hatte wohl ein sehr intensives Verhältnis zu seiner Mutter und er meinte, und das ist sehr interessant, er meinte zu ihm dann, ich möchte gerne, dass du jetzt daran denkst, wie es ist, wenn deine Mutter stirbst und dieses Solo bitte spielst. Und das ist natürlich total sick und Eddie Hazel Basil dachte auch, Alter, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat er ihn aber so da reingeredet und rein gequatscht, dass er dann tatsächlich sich in diesen Zustand hineingemorpht hat und hat ein 10-minütiges Solo gespielt, was meiner Meinung nach immer noch zu dem absolut geilsten gehört, was man hören kann, wenn man mal ein Gitarrensolo hören will. Es nimmt dich absolut mit und George Clinton hat später in einem Interview gesagt, Maggot Brain, die Platte heißt so, weil er seinen Bruder tot gefunden hat in einem Apartment. Der war schon so verwest, dass er schon die, vielleicht ist es auch ein urbaner Mythos, aber das hat er erzählt, dass die Maden aus seinem Gehirn rauskamen. Und deswegen nannte er die Platte so. Und es ist ein sensationelles Gitarrensolo. Und er meinte, ich wollte einfach aus Eddie alles rausholen. Ich wollte, dass er das Gefühl wirklich hat, seiner Mutter noch einen Abschied zu geben, die zu dieser Zeit noch gelebt hat. Und Maggot Brain ist wirklich eins der geilsten Gitarrensolos und auch generell ein wahnsinniges Instrumental. Hört das mal heute Abend gegen 17, 18 Uhr, wenn die Sonne draußen ist, wenn ihr vielleicht ein bisschen Ruhe habt. Macht es laut an und hört euch dieses Solo einmal an. Es ist ein One-Take. Es wurde nichts bearbeitet. Bei der Produktion hat dann George Clinton am Ende alles ausgefadet und nur noch diese Gitarre mit diesem Wah-Wah-Sound. Wenn ihr das irgendwie auf einer Box hört, die nicht genug Kompression hat, dann kann das sein, dass es ab und zu mal echt weggeht. Also es ist wirklich interessant, diese Aufnahme zu hören. Und Maggot Brain ist der einzige Song, den ich heute auf die Liste packe von Funkadelic. Die Platte lohnt sich aber auch, ist wirklich ein kleiner Meilenstein in dieser Art von, es ist eine Fusion-Rock-Platte eigentlich, mit Funk, mit allem möglichen. Mein Tipp und mein Song, den ich heute auf die Liste packe, hey. Funkadelic mit Maggot Brain.
Vielen lieben Dank. Ich habe noch zwei Sätze aufgeschrieben, die vielleicht ins Nichts führen. Ich bin gerade wieder mal, habe wieder eine OKF gemacht hier durch die Umgebung, eine Ortskontrollfahrt, um mal zu schauen, was so neu ist oder was auch alt geblieben ist. Und da habe ich einen Gedanken gehabt, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du unterwegs bist mit dem Auto, es passieren ja ab und zu mal so Bauarbeiten in der Stadt und man verlässt sich doch, je älter man wird und je besser die Technik wird, immer stärker auf Google Maps oder auf so digitale Navigationsgeräte. Und die sind oft, also zum Beispiel in Köln merkt man das, da wurde jetzt gerade eine neue Rheinbrücke gebaut, eine neue Autobahnbrücke und es dauerte Monate, bis die dann eingetragen war bei Google Maps und viele kleine Straßenänderungen oder noch viel gemeiner, Änderungen der Verkehrsführung sind gar nicht oder total verzögert eingetragen. Und da habe ich mir überlegt, ob wir vielleicht eine neue Rubrik einführen, vielleicht noch auch nicht, aber ich würde gerne öfter mal so Ideen für Gesetzesentwürfe, für progressive neue Gesetze in den Raum werfen, für Leute aus der Kommunalpolitik oder die politisch interessiert sind und die neue Perspektiven wollen auf Rechtsprechung oder auf neue Gesetze, dass sie sich inspirieren lassen können. Weil ich glaube, es bräuchte ein Gesetz, dass Google und Apple Maps und alle Leute, die mit digitalem Kartenmaterial Geld verdienen, dass die zwingen, die Änderungen am Stadtplan oder in der Verkehrsführung innerhalb von 7 Tagen digital umzusetzen.
Das spätestens
7 Tage. Weißt du warum?
Weil es ist. Nee, ich weiß genau warum. ich weiß ganz genau warum. Aber erzähl, was du sagen willst.
Nee, also die verdienen ihr Geld quasi mit der digitalen Auswertung von Dingen, die wir als Gesellschaft bezahlt haben, haben das kostenlos aufgenommen, kartografiert. Na klar, das ist ein Rieseninvestment. Jetzt denken sie aber, dass sie damit bis in zum Sankt-Nimmerleins-Tag abcashen können. Aber nein. Nein, es verlassen sich so viele Leute auf eure gute Arbeit, Google und Apple Maps und sowas, dass ihr auch die Pflicht habt, Eigentum und Unternehmung verpflichtet, dass ihr die Änderungen entsprechend schnell einpflegt. Weil ich bin durch die Venloer Straße gefahren, die im Rahmen eines Verkehrsführungsexperiments eine Einbahnstraße ist. Ist nicht. Das passiert. Leute von außerhalb mit ausländischen Kennzeichen, Liefer-LKWs fahren da rein, fahren durch Wohngebiete durch, verpesten den ganzen Stadtteil, weil die digitalen Karten nicht aktualisiert sind. Und das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass es keine Verpflichtung gibt für Leute, die damit Geld verdienen, das auch auf dem aktuellen Stand zu halten. Das muss doch sein.
Ja, vor allem in allem sind sie immer so schnell mit allen News. Nur da dauert es Ewigkeiten, bis da irgendwas verändert eingetragen wird. Bin ich voll dafür. Ansonsten gibt es eine saftige Strafe, die sich gewaschen hat, oder Jan?
Genau, finde ich auch. Oder es wird reguliert, es wird eingegriffen und dann wollen wir mal in die Bücher schauen oder sowas. Es gibt, das hat mir mein Vater immer erzählt, es gibt ein ganz weirdes Gesetz, wenn du öffentlich eine Uhr ausstellst, muss die richtig sein. wenn du eine Uhr an deinen Laden anbringst, muss die Zeit korrekt sein. Ich glaube, das wird nicht mehr verfolgt, aber das Gesetz oder diese Regelung, die scheint es zu geben, ist so ein Ding, hat da irgendwie, ja, wenn wir da nicht wissen, warum wir da die Leute ansprechen, sondern dann suchen wir uns ein Gesetz raus, was passt, und dann sprechen wir manchmal Leute an, die eine Uhr im Fenster stehen haben, dass sie die mal richtig, so nach dem Motto, wie bei der Verbandskasten, wenn der Autofahrer nichts falsch gemacht hat, wird nach dem Verbandskasten geguckt. Genauso müsste man das mit Verkehrsplänen auch machen. Wenn die Verkehrsführung nicht stimmt, wenn die Einbahnstraße nicht eingetragen ist, 7 Tage nach der Änderung, dann gibt's einfach eine Strafe dafür, dass sie das nicht eingetragen haben. Es verlassen sich zu viele Leute darauf, als dass man das einfach den Firmen überlassen kann. Das war mein einer Gedanke. Und der zweite Gedanke ist...
Finde ich guten Gedanken.
Ich habe gedacht, das ist jetzt was völlig anderes, aber ich bin im Insta-Game wieder so ein bisschen eingestiegen, jetzt wo ich ein bisschen frei habe, und habe mir ganz viele tolle Insta-Stories angeguckt.
Frag mir was, so nach dem Motto, frag mir was. Du machst ja immer diese Fragerunde inzwischen.
Das mache ich ja nur im Zug. Wenn ich nicht gucke, ich habe Baby Reindeer jetzt geguckt, übrigens auf der letzten Zugfahrt.
Und?
Alter. Richtig gut. Also richtig übel. Also echt, muss man sich echt antun wollen. Aber Baby Reindeer bei Netflix ist echt einer der wirklich wahnsinnig gut. Und da habe ich parallel dazu, oder in den Pausen, weil ich mich nach den Folgen mal erholen musste, habe ich dann noch dieses Interview.
Ach, das ist eine Serie, ist kein Film, ne?
Das ist eine Serie, eine 7-teilige. Ich glaube, die ist auch abgeschlossen. Aber alles eine wahre Geschichte. Der Typ, der das alles erlebt hat, spielt auch die Hauptrolle, hat das alles geschrieben. Und es geht um eine Stalkerin und eine absolute Selbstoffenbarung. Also der legt wirklich alles auf die Bühne. Und es ist richtig hart. Achtung, Triggerwarnung, sexueller Missbrauch, Psycho-Stalking. Es ist aber auch eine Comedy-Serie irgendwie. Es ist ganz toll. Also eine ganz tolle... Entschuldigung, ganz tolle Serie. Ja. Können wir denn am Sonntag nochmal drüber sprechen? Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe bei Instagram
rausgefunden... Ich habe die erste Folge von Ripley geguckt und ich finde das grandios bis jetzt.
Ripley?
Ripley ist eine neue Serie, ist fantastisch bis jetzt. Haben mir ganz viele Leute, basiert auf den Roman Mr. Ripley von Patricia Highsmith, und ist aber eine Abänderung, ich habe nur die erste Folge, ich will noch nicht zu viel sagen, wie es gefilmt ist, wie künstlerisch, wie großartig. Es ist aber auch, habe ich mir so gedacht, mutig sowas zu machen in einer Zeit, wo die Leute schnelle Schnitte und viel wollen. Also es ist ja relativ schnell geschnitten, aber es gibt auch lange Einstellungen. Die Geschichte lässt sich Zeit bis jetzt und das macht mir total Spaß. Freue ich mich auf die weiteren Folgen. Ich glaube, das ist auch was für dich.
Gucke ich mir direkt an, weil ich habe die Serie auf einer Zugfahrt von Berlin Baby Reindeer durchgeguckt und bin jetzt wieder auf der Suche nach Neuem. Also mein Gedanke ist, oder der Satz, der hier steht, ich möchte ein Haus bauen, damit ich am Rand meiner Baustelle stehen und die Bauarbeiter für meine Insta-Stories filmen kann. Unter dem Motto, ihr macht die Arbeit, ich liefere das Narrativ. Ich finde, das ist ein Trend, der sehr besorgniserregend ist, von Leuten aus dem Influencer-Game, die jetzt alle im Umland von Berlin sich Grundstücke gekauft haben, um da ihre Traumvillen drauf zu errichten und quasi dieses Einrichtungs-Game, was sie bislang gefahren haben, ins total Perverse zu treiben. Und es werden einfach aus Fenstern die Bauarbeiter gefilmt. Und für jemanden, der das schon, mich macht das wahnsinnig aggressiv. Und das ist auch weitergegeben über mehrere Generationen, wenn einer arbeitet und ein anderer daneben steht, ist das die absolute Perversion davon.
Mhm. Und vor allem die ungefragt zu filmen.
Ungefragt zu filmen, dazu eine Geschichte zu erzählen und am Ende für ein absolutes Luxusprodukt, was absolut nicht affordable ist. Und das habe ich bei mehreren Leuten, ich bin auf mehreren Instagram-Baustellen mit meinen Dark-Accounts unterwegs und ziehe mir das so rein und ertrage das kaum, wie diese architektonische Perfektion trifft auf Arbeit, die aber mit den Leuten, die das bezahlen, überhaupt nichts zu tun hat. Und das wird wirklich missbraucht wie Kinder für Insta-Stories und für Erzählungen. Ganz nett und zugewandt, also gar nicht mies im Ton, aber allein, dass es überhaupt passiert, dass da irgendwelche Pools ausgeschachtet werden und das gefilmt wird und das verknüpft wird mit, so wird es eines Tages aussehen und die Steine sind endlich da und so. Das finde ich besorgniserregend.
Ich finde das alles merkwürdig im Internet gerade, aber da könnte ich eine lange Abhandlung von machen, von Sachen, die meiner Meinung nach gerade wirklich fragwürdig sind, die so stattfinden. Was mich wahnsinnig fertig macht, ist diese ganzen Videos von Drogenabhängigen und Menschen, die auf der Straße leben, die von irgendwelchen Hobbyjournalisten interviewt werden und die damit irgendwie aufzeigen wollen unter so einem Vorwand, dass diesen Leuten ja auch geholfen werden muss, wo ich mir aber nicht ganz sicher bin, weil sobald das ein Mädchen ist, die halbwegs noch schauen, wie ich das so sage, attraktiv ist, dann sagen die, du bist ja aber so ein, da habe ich so ein Video gesehen, so eine Sache,
hab ich
du
auch
bist
gesehen.
Ja sehr hübsch. Und ich finde das alles, ich weiß nicht, ob sich Leute jetzt wirklich dafür interessieren oder ob sie selber nur Anerkennung für ihre angeblich journalistische Arbeit wollen. Und da gibt es so ganz viel sowas. Ich finde auch dieses wirklich, so eine Frau geht so, also oder es gibt auch Männer natürlich, die so, ich kämpfe um meine Frau, ich kämpfe um alle. Wenn du an meiner Seite bist und mir bei und dann so in die Kamera weinen oder auch Frauen, die sagen, mein Mann hat mich betrogen und ist jetzt mit seiner Jüngerin da. Und ich denke mir so, wenn das alles wirklich so stattgefunden hat, meinst du, dass du die Hilfe übers Internet kriegst und darüber, dass du sofort das Problem veräußerst? Meinst du nicht, dass das alles noch viel schlimmer macht? Also diese Barriere, die inzwischen gefallen ist in ganz vielen Sachen und von Leuten, die einfach, und da denke ich so, es gibt halt im Internet keine Instanz, auf die du hörst. Es gibt keine, da haben wir, hast du vor Jahren schon das Richtige gesagt, es muss auf alle Fälle zu gewissen Sachen Rechte geben, auch, es muss eine gewisse, wie hast du es nochmal so schön gesagt, eine Instanz geben, ist jetzt das falsche Wort, die darum kümmert, dass nicht alles verhökert, verkauft, verramscht wird und vor allem auch Menschen ungefragt ins Internet geschoben werden, auch wenn die drogenabhängig sind, obdachlos oder sonst was, wenn die das vielleicht gar nicht wollen oder gar nicht darüber so im Klaren sind. Und das sind alle so eine Sachen, die ich gerade, also davon wird mir sehr viel in die Timeline gespielt. Und das ist einfach, da entferne ich mich, da werde ich dann tatsächlich, sorry, wenn das dann so boomermäßig kommt, aber ich denke mir, das ist nicht die Welt, also so, die gesund ist. So. Ja. Auch Leute, die wirklich traumatisiert sind, glaube ich, kriegen ihre Hilfe einfach nicht dadurch, dass sie jeden Tag im Internet ihre Story nochmal erzählen. Ich glaube, du musst ernsthaft Hilfe finden und ich wünsche das wirklich auch allen. Ich will es auch gar nicht kritisieren, weil ich weiß, dass da viel Verzweiflung immer mit dabei ist, aber es ist so eine absolute Hemmschwelle in allem gefallen. Das finde ich sehr fragwürdig.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe noch einen halben Gedanken und muss noch einen vorträglichen Glückwunsch loswerden heute. Heute, wir sind in der Boomer Cringe Ausgabe in der Kalenderwoche 26 und wir sind heute auch am 26. Juni 2024. Morgen hat ein ganz alter Kollege und Freund von uns beiden Geburtstag und zwar einen sehr runden, nämlich den 50. Geburtstag. Feiert morgen der große Musiker und Lyriker und Textdichter Dendemann. Wird morgen 50 Jahre alt. Ich grüße an dieser Stelle ganz liebe Grüße.
Willkommen im Club, Dende, ne? Willkommen im Club.
Dende ist jetzt auch in deinem Club, Olli, und ich möchte...
Der war mir immer schon auf den Fersen. Bei vielen Sachen, die ich gemacht habe. Nummer 1 Album.
Dendemann, einfach komm, warum denn nicht auf die Fidi und Bumsi Playlist? Einfach alle Jubilare wieder von Dendemann himself. Jetzt drehen wir es mal auf ihn selber drauf. Alles Gute zum Geburtstag.
Ja, alles Gute. Und man kann auch mal ganz kurz noch mal sagen, für alle, die vielleicht ein bisschen jünger sind und dann mal denken, Dendemann und so. Ich sage euch mal eine Sache. Hip-Hop in Deutschland, ne, war in den 90er Jahren ja die erste große Sache und zum größten Teil kam ganz viel aus Hamburg. Mhm. Und ich fand ganz viel okay, ich fand ganz viel gut, aber als 1-2, ich glaube 1999, ihr Album rausgebracht haben, war das einfach mal ein anderes Level. Das hat alle anderen, da also wirklich auch alle damals, ich glaube selbst Mudo hat irgendwo gesagt, das ist der krasseste Typ. Das ist einfach der Typ, der dafür gesorgt hat, dass Hip-Hop mehr als aus Haus, Klaus-Reim besteht und ähnlichen, sondern wirklich Sachen untergebracht hat, eine Geschwindigkeit hatte wie kein anderer. Und deswegen ist es vor allem für Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, das verfolgen, jedes Mal immer noch eine große Sensation und Freude, wenn Dendemann eine Platte veröffentlicht, weil der Typ einfach mal für mich ein Künstler ist, der so eine ganz eigene Marke in diesem Hip-Hop-Bereich gesetzt hat und mit Recht eigentlich von vielen Leuten verehrt wird für das, was er im Hip-Hop gemacht hat.
Der letzte Gedanke, also liebe Grüße an den letzte Gedanke schließt nochmal den Kreis zu diesem Check24 Trikot. Ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen, die einen ähnlichen Wortlaut hatten, wie du das beschrieben hast, als es Leute gesagt haben, jetzt erhebt euch da mal nicht so drüber. Für viele ist es die einzige Möglichkeit, das. Ich kann das nachvollziehen. Ich möchte aber noch den Gedanken hinzufügen, dass man da schon aufpassen muss, dass man nicht diesen totalen Kommerzterror normalisieren sollte. Die Tatsache, dass die einzige Möglichkeit, sich so ein Trikot zu organisieren, ist offensichtlich, seine kompletten Daten abzugeben bei einem Versicherungsmakler und die Originaltrikots 80 Euro aufwärts kosten, fällt da so ein bisschen hinten runter. Also Leute, die finanziell schwach, sozial stark, aber finanziell schwach sind, sollten nicht darauf verzichten, wenn sie das gerne haben möchten, so ein Trikot zu tragen. Vielleicht wäre es cool, die Originaltrikots ein bisschen billiger zu machen. Ja, die werden nämlich sehr billig hergestellt und werden aber für 80 Euro aufwärts verkauft. Und das ist ehrlich gesagt das Problem.
So, natürlich, das ist das große Problem. Und wahrscheinlich werden, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht werden die in Bangladesch oder sonst wo hergestellt, wahrscheinlich werden sie nicht hier hergestellt und werden dann natürlich mit einer riesen Marge weiterverkauft.
Na,
und
klar.
Das ist natürlich mega ungerecht, auch den Leuten, die sich das wünschen. Und vor allem sind es viele Kinder und Leute, die einfach Bock gerade auf die... Und ich habe auch mir vorgenommen, diese EM jetzt nicht, nur weil ich selber nicht drin bin in diesem... dieses Jahr so richtig das schlecht zu machen oder sonst was. Obwohl ich mich ein bisschen gefreut habe neulich, als Deutschland 1-0 zurückkam. Ich dachte, geil, das Spiel habe ich nämlich geguckt gegen die Schweiz. Und dachte, erstes Spiel, das ich richtig gucke und Deutschland verliert, vielleicht bin ich ein Pechbringer. Aber
hoffentlich bin ich ein Pechbringer. Drücken wir mal
den Daumen. Pechbringer.
Wir sprechen am Sonntag vielleicht nochmal über das Spiel. Ich habe nämlich noch ein paar Sätze, die mir bei dem Gucken des Spiels aufgefallen sind. Ich freue mich auf eine Beobachtung. Ich bin mir ganz sicher, dass sie so exklusiv ist, dass sie bis zum kommenden Sonntag niemand anders haben wird.
Was? Ganz kurz.
Was denn?
Eine Sache. Hier, ne, Jan, was diese Kassettengröße. Kennst du diese Kassetten?
Ja, Mini-TV.
Ja? Nee, das ist ja aber Mini-TV und Hi8. Ja. Also ich habe beides hier, ne? Ich habe keine Hi8-Kamera mehr. Meine Aufruf, wir machen jetzt mal nicht Trödeltime, sondern ganz kurz. Ich hab bald, meine biologische Uhr läuft. Und ich möchte gerne noch mal ein paar Sachen digitalisieren aus meiner Jugend.
Bei uns im Segropark, direkt unsere Nachbarn, ein Digitalisierer von solchen, eine Firma, die das hauptberuflich macht.
Aber die gucken dann auch darüber, über die Aufnahmen. Ich weiß nicht, was ich mit meiner ersten Freundin zwischendurch auch mal aufgenommen habe damals mit der Kamera. Deswegen möchte ich das ehrlich gesagt selber digitalisieren.
Ach so.
Was ich bräuchte, wenn sich jemand meldet, der eine alte Hi8-Kamera, die noch funktioniert hat, mir zuschickt, wieso mit der ersten Freundin mal damals die Kamera an und dann festzustellen bei dem Aufnahmealter, sieht das eklig aus, wenn wir Sex haben. Kennt ihr das nicht damals, wenn man das erste Mal... Okay, das alles, ich bin ruhig.
Kenn ich ehrlich gesagt nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kenn ich nicht.
Okay. Liebe Grüße nach allen. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Auch ganz liebe Grüße an... Nee, okay, bis dann, ne?
Tschüss.
Tschüss, bis Sonntag. Hast du das nie gemacht?
Nee, ich hab das nie gemacht. Ich lauf noch. Ich weiß mal, Aufnahme stoppt. Nein, natürlich nicht, ja, Mann.
Nie gemacht.